Herzlich willkommen beim PR Talk to go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PR Talk to go. Wir befinden uns kurz vor dem diesjährigen LPRS Forum und passend dazu ist hier unsere zweite Special-Folge. Ich bin Kirsten Gürtel und freue mich sehr, heute Christine Gasker begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
In dieser Minifolge widmen wir uns erneut dem Thema des Forums, Kommunikation der nächsten Generation, also, wie Christine sagt, der Gen Z. Diesmal liegt der Fokus auf deiner ganz individuellen Sichtweise als Creative Strategist bei der 916 Agentur WeCreate. Bevor wir allerdings inhaltlich loslegen, starten wir wie immer mit unserem altbewährten Begriff für Sprint. Antworte mir jetzt einfach mit den ersten Worten, die dir ja ganz spontan zu den jeweiligen Begriffen einfallen. Mhm. Bist du ready?
Ich bin sowas von ready.
Sehr gut, dann lass uns direkt starten. In unserer Special-Folge stellen wir übrigens allen Gästen dieselben Begriffe vor. Und das erste Wort lautet, wie sollte es anders sein, Gen Z.
Gen Z, da kommen mir ganz viele Sachen in den Kopf. TikTok, Krisenmanagement, Corpcore, muss ich gerade daran denken, Memes, Cancel Culture, Value Driven, Jung, Fridays for Future, Digital Natives. Ja, ich glaube, das sind so die ersten Buzzwords, die mir dazu einfallen.
Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und jetzt folgt eine kurze Aussage. Was sagst du zu Kommunikation Neudenken?
Also gerade aus der Agenturperspektive gilt dieser Satz ja fast schon als Leitsatz. Das heißt nicht, dass man das Rad immer wieder neu erfinden muss, das meine ich nicht. Aber Kommunikation neu denken bedeutet eigentlich auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, was natürlich auch wichtig ist für die Gen Z bzw. für jüngere Generationen, weil die ja schon immer den Status Quo challengen. Aber Kommunikation neu denken gibt halt Möglichkeiten, so ein bisschen aus dem Gewohnten, aus der Komfortzone auszubrechen, Leute anders zu erreichen. Und es ist auch eine Grundvoraussetzung irgendwie in der Kommunikationsbranche. Auf der anderen Seite wird es dadurch ja unglaublich schwierig, weil wenn jeder individuell ist und herausbricht, ist es ja kein Herausbrechen mehr. Also das sind so diese zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es halt auch so ein sich ständig, so ein Satz, der sich eigentlich ständig wieder zeigt und auch selbst bestätigt, dass Kommunikation neu gedacht werden muss, einfach weil sich die Welt verändert und das ist die einzige Konstante. Und auf der anderen Seite macht das natürlich unglaublich herausfordernd.
Ja, vielen Dank für den tollen und auch schon so ausführlichen Begriff, Sprint. Sehr gut, da hast du direkt schon die ersten inhaltlichen Einblicke gegeben. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Schon direkt ein kleiner Spoiler hier am Anfang. Damit wir dich aber vorher noch ein bisschen besser kennenlernen können, kommen wir nochmal zu deinem beruflichen Alltag. Denn du bist ja nicht nur bei WeCreate als Creative Strategist, sondern auch als Speakerin und Expertin vor allem für die jüngere Generation unterwegs. Und als sogenannte Gen Zine warst du ja schon einige Male jetzt zum Beispiel im Podcast der UMR zu Gast, auf dem Digital Bash und vieles mehr. Wie ging es denn bei dir eigentlich los?
Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert im Bachelor, habe das abgeschlossen, habe mich während des Studiums schon selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, ich weiß, wie diese digitalen Medien funktionieren. Also sprich Instagram, ich habe krassen Fable dafür entwickelt, wie YouTube funktioniert, war aber nicht so gut im Schnittprogramm und habe gesagt, okay, du musst halt extern irgendwie die Videos fertig machen. Sonst wäre wahrscheinlich meine erste Plattform YouTube gewesen. Dann war es halt Instagram mit den Stories. So, und da bin ich halt eingestiegen und habe Selbstständigen und damals halt aus dem Real Estate Leuten beigebracht, wie sie Story-Formate für sich nutzen können und wie sie sich eine Personal Brand damit aufbauen. Und dann habe ich TikTok entdeckt 2019 und habe früher noch ganz viele Tipps selber auf meinem Account gemacht, habe auch Podcasts gehört und alles Mögliche und gemerkt, ey, die sind ja alle noch super, also keiner hat das irgendwie auf dem Schirm und alles so uneducated, aber es sind wahnsinnige Reichweiten, wovon echt auch, ne, 2019, wo man auch schon schwer wachsen konnte auf Instagram, wie kann das denn überhaupt sein, dass das so ignoriert wird? Und habe dann gesucht nach Quellen, die mir Informationen geben und die gab es nicht. Und irgendwann bin ich mal durch Zufall auf Adil Spy gestoßen, der Gründer und Founder von WeCreate. Und dann habe ich auch immer so Tipps gegeben und so und einfach um mich selber so ein bisschen so zu positionieren. Und Adi hat mich irgendwann mal angeschrieben, hey, willst du nicht eigentlich für uns arbeiten? Du hast da was drauf. Und so kam das halt, dass ich zu WeCreate gekommen bin, habe die Agentur mit aufgebaut, habe damals war noch Artist Management mit drin, ne? Also die Zeiten, wo Herr Anwalt gerade gesigned wurde, das war so die Zeit, wo ich da war. Und ja, und dann, wenn man da ziemlich fit drin ist, geht es dann in den Bereich, wo man andere Unternehmen berät oder eben Creator berät oder auf Bühnen steht und Leuten erzählt von dem eigenen Arbeitsalltag.
Ja, genau, du hast es gerade ja schon so ein bisschen angerissen zu WeCreate. Dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also die W&V hat es ja so schön gesagt, was WeCreate anfasst, wird in der Regel zu Gold. Und ihr seid in der Agentur SpezialistInnen für TikTok-Marketing, für die 9-16-Formate, also sprich Shorts, Reels und eben TikTok. Und zusätzlich zu der Agentur, wo ihr Kunden beratet, gibt es natürlich auch noch das Artist Management, wie du eben schon gesagt hast, mit sehr namhaften Creatoren, wie unter anderem eben Herr Anwalt, Karim Jamal, Anna von Klinsky. Und wie sieht denn dann heute jetzt so ein typischer Arbeitsalltag bei dir bei WeCreate aus?
Jeder Tag ist anders, das finde ich schon mal sehr gut. Und vielleicht auch beruhigend für den einen oder anderen, der denkt, oh Gott, Arbeitsalltag, ist es nicht ein Trott? Ja und nein. Also heute beispielsweise habe ich früh eine Consulting-Session gegeben, dann habe ich mich auf einen Vortrag vorbereitet für in 2 Monaten. Ja, Vorplanung. dann habe ich Videos angeguckt, selber gescreent, dann hatte ich Team-Meetings, wo man zusammen brainstormt für eine Kampagne. Dann habe ich mich schon eingearbeitet in 2, 3 andere Kampagnen, um zu gucken, was kommt sozusagen auf mich zu. Und natürlich auch die News gecheckt, also was geht quasi auch bei anderen gerade und was geht auf der Plattform TikTok, also auch selber konsumieren ist wichtig. Ja, und jetzt sitzen wir hier und sprechen im Podcast.
Ja, und darüber freue ich mich sehr, denn was dich so besonders macht, ist ja, dass du dank deiner Erfahrung auf jeden Fall Spezialistin für die Gen Z bist, aber eben auch selbst noch Teil der Generation bist. Und so verbindest du ja quasi Erfahrung von außen und bist halt trotzdem irgendwie mittendrin. was macht denn da für dich so die Gen Z aus? Also wofür steht die Gen Z für dich?
Also Gen Z ist definitionsweise ist ja im Jahrgang 97 bis 2010 erstmal. Das heißt, die Ältesten sind 26, die Jüngsten sind 12 bis 13. Das ist erstmal eine relativ hohe Altersrange. Und was man in der Generationsforschung erstmal sagen kann, dass es erstmal verschiedene Effekte gibt, wenn man sich Generationen anschaut. Deswegen würde ich das an der Stelle ganz kurz ein bisschen differenzieren. Es gibt zum Beispiel den Alterseffekt, der bezeichnet sozusagen das, was einen eigentlich in einem bestimmten Alter interessiert. Ne? Dass wir mit 60 wahrscheinlich nicht mehr bis nachts um 3 feiern oder um 4 und dann irgendwie vielleicht noch für das Frühshoppen bleiben. Das ist ein Alterseffekt. Das heißt, es gibt bestimmte Themen, die uns in einem bestimmten Alter interessieren. Und da haben wir es in der Gen Z total mit den alterstypischen Merkmalen. Also damit haben wir es einfach zu tun. Ne? Das kann ich, glaube ich, an der Stelle abkürzen, weil die sind in der Jugend immer relativ gleich. Neben dem Alterseffekt gibt es noch den Periodeneffekt. Das heißt, zum Beispiel das Thema Gender. Ne? Das hast du in den 80ern noch ganz anders verstanden, aber auch als Gesellschaft, als jetzt zu der Zeit. Das heißt, es ist einfach periodisch anders. Und dementsprechend auch in der Jugend ist es meistens so, dass die viel offener bestimmten Themen gegenüber sind, selbst wenn sie vielleicht eher konservativ eingestellt sind, so im Vergleich. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon so, was macht die Generation Z wirklich aus? Weil man sieht in der Generationsforschung so ungefähr 3 Abschnitte. Die Nachkriegsgeneration, also die Babyboomer, wo der große Unterschied ist, dass es einfach unglaublich viele auf dem Arbeitsmarkt waren, versus Gen X und Y, die sich schon nochmal ein bisschen unterscheiden, einfach von der Realität, wie sie auch aufgewachsen sind, aber sind tatsächlich relativ ähnlich. Und dann ist die Gen Z auch nochmal sehr anders, weil die natürlich einen großen Kontrast zu den Babyboomern darstellen. Es gibt sehr wenige davon, das heißt, die können auf dem Arbeitsmarkt ziemlich krass die Bedürfnisse bestimmen, die sie auch an die Arbeitgeber stellen. Das ist ein großer Unterschied. Dann nicht nur, weil es wenige von ihnen gibt, sondern weil die auch unglaublich smart sind, weil das sind so die ersten Consultants der Eltern. Ich sage mal so das Beispiel, ich habe meinem Vater gesagt, welchen DSL-Anschluss er nehmen soll und meiner Mom erklärt, welches Handy das beste ist. So früher hat man eigentlich immer Informationen von den Eltern erfragt, wenn man was wissen wollte. Und jetzt haben wir halt dadurch, dass wir auch mit einem Handy aufgewachsen sind. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle schon mit 7 irgendwie am Laptop saßen, auch wenn es diese Effekte jetzt heutzutage schon gibt, gerade bei den Jüngeren. haben wir halt unglaublich große Expertise sehr schnell, weil wir einfach wissen, wie wir an das Wissen rankommen, also per Fingertipp. Und das macht natürlich die Generation auch aus. Das heißt aber auch, dadurch, dass wir ganz viele Infos haben, dass es unglaublich vielfältig und unglaublich viele Informationen und Bilder sind, wo es manchmal ganz schwer ist, dann wirklich einheitlichen Weg zu finden. Das heißt, eigentlich so ein Bildüberfluss, nenne ich das immer. Das heißt auch, was so Zukunftsperspektiven angeht, etc. Und das mündet oft darin, dass so ein Wunsch nach Klarheit da ist. Und das mündet auch manchmal in die Cancel Culture. Das heißt, alles, was für mich, also so ein Schwarz-Weiß-Denken, hilft natürlich darin, sich eine Orientierung aufzubauen, weil wir wachsen halt als junge Generation auf in einer wahnsinnig komplexen Welt. Wir sehen ganz viele Krisen. Also man sagt zwar, ja, es sind immer Krisen und so, aber es ist wirklich nachgewiesen, dass für die junge Generation das exorbitant mehr Krisen sind oder mehr Krisen im Verhältnis zu anderen Generationen. Das ist also schon was Besonderes, damit aufzuwachsen. Das heißt, ich assoziiere damit auch eben diese Cancel Culture, was aber ein versteckter Wunsch nach Klarheit ist und auch ein klarer Weg sozusagen oder Verständnis auch, also Erklären der Welt, klarkommen mit der Komplexität. Dann ist er natürlich auch wahnsinnig value-driven. Das heißt, wir sind eigentlich auch die Generation, die mit Mogelpackungen groß geworden sind. Ne? Chips-Tüte lässt grüßen. Das heißt, wir haben es eigentlich satt, dass uns was anderes versprochen wird, als das, was wir wirklich bekommen. Deswegen gibt es auch Fridays for Future. Deswegen wird Nestle boykottiert. Wir sind trotzdem recht politisch interessiert, aber eher partizipativ. Also Prozesspartizipation ist wichtig. Das heißt, warum wählen die jungen Leute FDP und Grüne? Nicht, weil es die Partei sind, also eher Parteienunzugehörigkeit, aber diese Parteien stehen für Wandel. So, und das ist halt das, was die junge Generation tatsächlich möchte. Also gar nicht politisch uninteressiert, sondern eher suchen die sich Möglichkeiten, Sachen tatsächlich in die Bewegung zu bringen. Das heißt, so ein bisschen versuchen die so Utopien oder die Ideen, die sie haben, in die Realität zu bringen, also ein bisschen Utopia nach Realia bringen. So, das ist so der Wunsch. Das würde ich sagen, das bezeichnet die Generation Z schon sehr stark und eine bestimmte Offenheit auch anderen Themen gegenüber. Also sehr divers ist die Generation. Ethnien, Sexualität, Gender, ne, das ist einfach viel größer und viel akzeptierter, als es früher war. Und das gibt auch eine bestimmte Grundoffenheit anderen Themen gegenüber, mit wo sich auch andere Generationen konfrontiert fühlen.
Ja, das glaube ich. Ich finde, das merkt man ja auch im Alltag immer mehr, dass diese Konfrontation auch da ist. Deswegen machen wir das Forum natürlich auch zu dem Thema, zu der neuen Generation, zur Gen Z, weil es eben auch wirklich ja viel diskutiert ist. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen dazu. Was mir aber schon aufgefallen ist, der Begriff TikTok, und die Plattform kennen wir wahrscheinlich alle, fiel ja jetzt schon relativ oft im Gespräch, gerade auch direkt am Anfang beim Begriffesprint. Was würdest du denn sagen, welche Rolle gerade so neue Plattformen wie eben TikTok für die Generation Z spielen?
Also, wir kennen das ja so ein bisschen von der Plattformhistorie, ne? Facebook damals war von Studenten für Studenten, Instagram für die jungen Traveler und Reisenden, die eigentlich vorher auf Blogs zu sehen waren, die sich jetzt auf Instagram getroffen haben. Und dann haben wir TikTok, die auch irgendwie so von der jungen Generation einfach geprägt wurde. Ich glaube, es ist einfach erstmal ein Generationseffekt, dass sich junge Leute sich gerne an einem digitalen Ort gerne treffen. Auch, ne, wir haben ja auch so Metatrends oder Megatrends wie die Globalisierung und dadurch auch die Vernetzung. Und das findet natürlich auch in der Jugend statt. Und dieser Austausch, der da stattfindet, hat natürlich verschiedene Effekte, wie zum Beispiel, dass neue Plattformen quasi aus dem Boden kommen. Ich glaube, es gibt halt einen krassen, ich sag mal, einen krassen Sweet Spot, der da gerade passiert ist. Und das ist der Moment, wenn große Plattformen sich etablieren. Zum Beispiel Fotoplattformen waren nicht besetzt. Das heißt, Instagram ist hochgekommen für die junge Generation. Facebook war einer der ersten Mütter, sag ich mal, von sozialen Netzwerken, die das wirklich geschafft hat, Nutzerbedürfnisse zusammenzubringen und jetzt nicht nur auf Schüler oder Studenten ausgerichtet war. Und TikTok bringt halt zusammen, dass es vertikale Videos gibt, weil das technisch jetzt möglich war. War einfach vorher immer Videos wurden konsumiert über den Desktop. Das ist jetzt möglich auf dem Handy. Und deswegen gibt es jetzt 9:16 Videos. Es war eigentlich ein Sweet Spot zwischen, wir haben jetzt 9:16 Videos und wir haben eine junge Generation, die sich untereinander connecten will. Und so ist halt TikTok super groß und schnell groß geworden. Und natürlich die Corona-Pandemie, die so ein extra, ich wirklich mal sagen, ja, einen extra Platz unter den Krisen bekommen hat, da die schon dafür da war, sich untereinander zu vernetzen und auch gemeinsame Erfahrungen zu teilen. was ja so ein soziales Netzwerk auch mit sich bringt, wo jetzt nicht nur Memes geteilt werden, sondern auch wirklich Lebensweisen oder Erfahrungen, gerade im Bereich Mental Health, wo eben die junge Generation auch wahnsinnig offen für ist. Und plötzlich hat man da eine Plattform, wortwörtlich, um sich darüber auszutauschen. Also es ist einfach ein Grund, warum das so gut funktioniert hat. Und natürlich gibt es ganz viele Mechaniken in und auf TikTok und mit dem 9:16 Format, die auch ein bisschen süchtig und abhängig machen. Das kann man schon so sagen, weil das so einen Glücksspielcharakter ein bisschen hat. Aber das hat jedes Social Media bei, also, ne, oder jeder Content kann auch abhängig machen. Und ja, ich würde es erstmal so stehen lassen. Das hat natürlich auch sehr viele Upsides, sage ich mal, ne? Also großer Platz, wo man sich informieren kann etc. Ist auch nur zu einer Suchplattform geworden, ähnlich wie YouTube, wo man auch Tutorials anschauen kann oder sich Infos für den Matheunterricht für den Abiturienten anschauen kann.
Also würdest du schon sagen, dass TikTok nicht nur maßgeblich für die Kommunikation der Generation Z ist, sondern auch im Alltag eine super große Rolle spielt?
Absolut. Also man merkt ja jetzt auch, dass Copycats an den Start gekommen sind, wie Instagram mit Reels oder YouTube mit Shorts. Selbst eine Guitar Hero App, also wo man Gitarre lernen kann, hat einen 9:16 Feed oder Netflix mit Schnelllacher. Es ist nichts, was jetzt nicht auch in anderen Generationen ankommen könnte. Es ist tatsächlich ein struktureller Wandel, der halt sehr mit der Generation oder dem Need dieser Generation, sich zusammenzufinden, geclasht hat. Wäre das ein bisschen zeitlich versetzt gewesen, könnte es vorstellbar sein, dass es da zwei Plattformen gegeben hätte, die dann fusioniert hätten. Oder die Gen Z wäre vielleicht sogar auf einer eigenen Plattform gewesen, die auch nochmal groß wird. Die Frage ist natürlich auch immer, muss es nicht sogar so einen Sweet Spot geben, dass es wirklich so eine Mega-Plattform gibt am Ende? Also ja, nicht nur für die junge Generation, sondern auch viel größer und im Arbeitsalltag auch echt angekommen, weil jetzt auch wirklich Mütter und Omas und Opas alle sich eigentlich diese App runterladen und es auch wirklich auch durch SEO-Einbindung und so zu einer App geworden ist, die im Alltag hilft.
Also von einer App, die vorher quasi Plattform für die Gen Z gewesen ist, die jetzt auch total expandiert und immer größer wird und auch ja generationsübergreifend die Person erreichen kann. Und das merken natürlich nicht nur wir oder du als Expertin dafür, sondern auch Unternehmen und Brands. Auch diese finden ja immer mehr auf TikTok statt und das gehört ja quasi auch zu deinem ja, beruflichen Alltag dazu, die dabei zu unterstützen. Und da frage ich mich, wenn Unternehmen und Brands jetzt die Gen Z explizit als Zielgruppe erreichen wollen, wie spricht man diese Generation am besten an? Und an TikTok führt doch da eigentlich kein Weg vorbei, oder?
Genau, also das hast du schon richtig erkannt. Also 9:16 und TikTok ist da eigentlich the way to go, weil da wirklich einfach die junge Generation am aktivsten ist. YouTube Longform kann tatsächlich auch noch funktionieren, aber eher für die vielleicht etwas ältere Gen Z. Also man kann auch überlegen, dass man diese beiden Formate zusammenbringt. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Instagram ist tatsächlich eher zum Messenger geworden und geht auch wieder zurück zu den Anfängen, wo man sagt, okay, ich schaue mir vielleicht eher die Inhalte von Freunden wieder an oder ich hole mir vielleicht Inspiration. Inspiration könnte aber auch wieder Pinterest sein. Also da gibt es so Mischwahrnehmungen, sag ich mal. Aber wenn Brands wirklich erfolgreich werden wollen, sollten die schon auf TikTok gehen oder zumindest schauen, dass sie vielleicht ihre Kommunikation umstellen, weil da gibt es ja meistens schon eine auf Instagram oder auf YouTube, dass es da adaptiert wird, dass es nicht sich zu sehr widerspricht. Wie macht man das jetzt als Brand? Man muss sich erstmal bewusst sein, wie will die junge Generation eigentlich Medien konsumieren? Dadurch, dass die wahnsinnig viel mit Überkommunikation und ganz vielen Angeboten und ganz vielen Medien groß geworden sind, muss klar sein, okay, die sind extrem sensibel gegenüber Werbung. Denen ist sofort klar, wenn eine Seite aufploppt, ich gucke mir gar nicht mal den Inhalt der Anzeige an, sondern ich weiß, wo das X ist und ich klicke da auch sofort drauf und ich kann einfach sehr schwer diese Generation erreichen mit reiner Angebotskommunikation. Und davon muss man halt einen Schritt zurückgehen, was ein Riesen-Step ist. Also es gibt natürlich zwei Wege in der Kommunikation, also gerade was jetzt Marketing-Kommunikation angeht. Man kann einmal in Richtung Branding gehen und sagen, man lädt sozusagen die Marke positiv auf. Oder man geht in die Richtung tatsächlich, man will abverkaufen. Im besten Fall will man ja beides. Am Ende muss ja die Zahl wieder stimmen. Es gibt nach, und das hat sich auch bewahrheitet für TikTok, für Lesbini gibt es da so ein, und Peter Field haben herausgefunden, die haben das studiert, und einige Studien auch dazu rausgebracht. Der Split von 60% Branding, 40% Performance Marketing ist ein guter Split, kann man sich orientieren. Das ist so nach der jetzigen Episode von Angebotskommunikation pur und überall gibt es Anzeigen. Das ist eine willkommene Abwechslung. Und das würde ich Brands auch empfehlen, also mehr auf Branding zu setzen, vor allem auf TikTok. Verstehen, okay, die sind werbesensibel. Was mache ich also? Jetzt kommen die Call to Actions. Ich muss ein bisschen zurückgehen mit meiner Corporate Identity. Ich muss verstehen, was sehen die Leute gerne? Das sind eben Creator, das sind eben TikToker. Das sind halt vielleicht nicht mehr die großen Schauspieler, vielleicht noch der ein oder andere Fußballer, aber das hat an Relevanz auf jeden Fall abgenommen. Das heißt, die großen Personen oder die Stars der jungen Generation, da sollte ich mich halt daran orientieren und auch orientieren daran, was machen eigentlich andere Creator gut, was machen auch andere Brandkanäle gut und was kann ich mir davon abschauen. Das heißt, der Fokus ist viel mehr auf, wie kann ich ein Video gut füllen. Und dann sprechen wir über Storytelling. Die ersten 3 Sekunden muss eine gute Hook sein. Wie kann ich den Zuschauer am Video lassen, dass es sozusagen, ich scroll ja als User durch meinen Feed, sodass ich mir das Video gerne anschaue. Wie schaffe ich das? TikTok ist eine Unterhaltungsplattform. Wie schaffe ich das, dass ich mich als User unterhalten fühle oder eben das, was der User braucht, also wirklich den Mehrwert in den Vordergrund legen und nicht so, hey, wir haben übrigens ein neues Produkt, sondern wirklich den Mehrwert. Das heißt, okay, was löst denn dieses Produkt für ein Need? Dass diese Frage beantwortet wird. Also das heißt, okay, dich gibt's als Brand, dich gibt's als Produkt, worum geht's? Also das muss halt beantwortet werden und da kommen wir um das ganze Thema Content Marketing auch nicht drum herum und wie baut man eigentlich Videos auf und das muss halt unter einer Minute meistens passieren. Das heißt, ich muss auch Storytelling verkürzen. Das heißt, ich kann auch nicht mehr über die klassische Heldenreise oder so sprechen für die Leute, die sich im Storytelling auskennen, sondern ich schaue mir nur ganz kleine Sequenzen an und schaue, wie kann ich das gut inszenieren, wie kann ich meine Marke gut inszenieren. Muss mich aber als Marke zurücknehmen und bilde sozusagen eine Plattform für den Content, der relevant ist für meine Marke.
Fällt dir denn da, wenn wir gerade schon so in dem Thema drin sind, auch vielleicht direkt ein konkretes Best-Practice-Beispiel ein? Und wenn ja, warum erreicht diese Brand denn da gerade die Gen Z so gut?
Ich habe 2 Beispiele. Einmal nehme ich mir die Washington Post vor, mein internationales Beispiel, und Fanny Frisch. Also, was macht die Washington Post richtig gut? Die hat es verstanden, wie TikTok funktioniert. Also das heißt, welche Trends funktionieren, was interessiert die jungen Leute. Dieser Account schafft es, ist eine Washington Post. Ne? Man könnte sagen, man informiert irgendwie und man rattert ganz stumpf die Nachrichten durch. Nee, sondern die filtern vor, was ist relevant für die Zielgruppe, also für die junge Generation. Was ist deren Sprache? Und was ist deren Sprache heißt jetzt nicht so, okay, wir müssen nur in Jugendwörtern rumsprechen, sondern wie kann ich vielleicht einen Trend nutzen, um eine bestimmte Information rüberzubringen. Es geht halt immer noch um dasselbe. Die Washington Post bringt Informationen rüber, aber eben für eine junge Zielgruppe. Und die haben es wirklich gemeistert, die junge Zielgruppe anzusprechen mit einem eigenen Format. Da hört man am Anfang einen kleinen Trendsound, dann gehen die tiefer in die Thematik rein oder sie nutzen wirklich Trend-Creator, mit denen die zusammenarbeiten. Also es ist ein super Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es Fanny Frisch, die das Phänomen User-Generated Content aufgreifen. Das heißt, User interagieren mit einer Brand, schreiben denen auf Instagram Nachrichten, schicken denen Sprachnachrichten. Ne? Wir sind ja als junge Generation wahnsinnig vernetzt und auch die Hemmschwelle zu einer Marke ist total weit unten. Sondern man schreibt einfach mal aus Jux eine Nachricht und wenn die das aufgreifen und daraus Content machen oder darauf reagieren, fühlt man sich auch wahnsinnig gesehen und gewertschätzt. Und da fängt so ein Dialog an und da versteht man dann, ah ja, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern ich kann mit denen wirklich interagieren. Und das Coole ist, die junge Generation gibt einem meistens schon Ideen, was sie eigentlich von einem sehen wollen. Und das setzt Fanny Frisch super um, indem die coole Kommentare setzen und quasi für sich Werbung machen und gar nicht unbedingt selber Werbung schalten müssen.
Und wahrscheinlich ist das auch so ein Pluspunkt dann, dass die Generation Z dann in dem Fall eben nicht nur selber mitbestimmen kann, sondern auch gehört wird, weil man eben jetzt die Kanäle hat, wo das funktioniert und man merkt, dass man gehört werden kann. Und diese Möglichkeit soll natürlich genutzt werden. Und dementsprechend, wie wir schon gesagt haben, ist TikTok eben auch einfach eine super gute Plattform für die Gen Z. Aber ist mit TikTok denn trotzdem schon die Plattform für die Gen Z gefunden oder haben da neuere Plattformen, die jetzt eben gerade auch ganz groß werden, wie beispielsweise BeReal, eine reelle Chance für Unternehmen auch interessant zu sein, wenn es gerade darum geht, jetzt die Gen Z zu erreichen? Oder hat man da mit TikTok eigentlich schon das Nonplusultra gefunden?
Also die aktuelle Plattform ist immer noch TikTok. Ich habe leider keine Glaskugel, aber man kann sich bestimmte Faktoren anschauen, um diese Frage zu beantworten. Nummer eins ist, wo melden sich gerade ganz viele junge Leute an oder wo sind die schon unterwegs? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Plattformen sind am userfreundlichsten? Wir versuchen mal die beiden Fragen zu beantworten. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Und zwar, welche Plattform ist am nutzerfreundlichsten? Da muss man sich eigentlich anschauen, was sind die Needs der Generation Z und welche Plattform kann diese Wünsche quasi am besten bedienen? Und das ist aktuell Ehrlichkeit, Authentizität. Das sind auch so Themen, die, klar, schon voll lange im Social-Media-Kosmos rumschwirren. Aber die wahre Realität ist ja, dass die meisten Gen-Zler genervt sind davon, dass es überbearbeitete Bilder gibt, dass Creator und Influencer sozusagen unrealistische Schönheitsideale verbreiten etc. pp. Das ist sozusagen so, man merkt so eine Gegenbewegung. Das heißt, klar ist Schönheit, Ästhetik auf jeden Fall noch ein großes Thema. Fashion, ne, sich selber ausdrücken, hat aber auch was mit dem Alterseffekt zu tun, weil es gerade eine identitätsfindende Phase ist, einfach in dieser Jugendzeit. Und man kann schon sagen, dass TikTok da ziemlich die Nase vorne hat. Also gerade was SEO angeht, das heißt, oben, wenn man irgendwas sucht, werden halt Videos, die eh schon Social Proof haben, oben angezeigt. Oder es gibt halt einen sehr guten Algorithmus, der wirklich auf die Person, die das schaut, sehr gut runterdefinieren kann, was will denn eigentlich gesehen werden. Als Beispiel, ich nenne das immer super gerne als Zitat von einem anderen Podcast, da hat eine Person 24 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass sie bisexuell ist und TikTok hat 3 Wochen gebraucht. Also ne, dadurch ist es so eine schöne Repräsentation, aber das stimmt. Und da ist zum Beispiel Instagram noch sehr weit weg von diesem guten Algorithmus. YouTube entwickelt sich gerade dahin. Das ist vielleicht noch der spannendere Faktor. Also gerade die jüngere Generation Z, ich würde sagen alles unter 16, was ja schon eine beachtliche Menge ist, die sind eigentlich gerade auf dem Weg, YouTube Shorts für sich zu entdecken. Was natürlich spannend sein kann, wenn man sagt, man verbindet Longform mit Shortform, weil die haben aufeinander Einfluss. Und es ist gerade eigentlich ein Rennen, was das 9-16-Format angeht, zwischen YouTube und TikTok. Und die Antwort auf die andere Frage ist, man muss eigentlich immer schauen, wenn ein anderes Format hochkommt oder eine andere App, ich sag mal, aus dem Boden schießt, was hat die denn, was eine andere App nicht hat? Ne, wir kennen ja Facebook, was natürlich super alt geworden ist. Warum ist denn das super alt geworden? Und vielleicht passiert das ja auch mit Instagram. Es hat ganz viele Funktionen gehabt, wo man nicht mehr wusste, wofür steht es denn genau. Deswegen sind andere Plattformen wie BeReal so attraktiv. Weil das ist nur noch eine Funktion. Ich habe wieder echte Connection mit meinen Freunden. Auch so ein bisschen die Wiedererfindung der Echtzeit. Ne? Solche Aspekte. Das Ding ist halt, BeReal bietet noch überhaupt keine Monetarisierungsmöglichkeiten. Und das haben die auch noch nicht vor in den nächsten Jahren. Deswegen scheidet da BeReal eigentlich ein bisschen aus. Das heißt, wir bleiben eigentlich bei dem Ursprungsproblem. Solange es 9-16 gibt, wird es diese Plattform geben und solange wird auch TikTok noch bleiben. Sobald es dann neue Formate gibt, die technisch möglich sind, zum Beispiel Metaverse, dann sprechen wir von anderen Plattformen, die aus dem Boden schießen werden, wo wir es ähnlich wie der Social-Media-Blase, bei der Dotcom-Blase haben, wo es erstmal Early Adopters gibt und sich dann die Leute, die es wirklich richtig gut umsetzen können, sodass es userfreundlich ist, durchsetzen werden.
Also das gesamte Thema rund um die Gen Z und um neue Plattformen, die es bis jetzt gibt, Content, der gut ist, Best-Practice-Beispiele, ist ja so riesengroß, dass aus unserer Mini-Folge hier eigentlich direkt eine ganz normale Podcast-Folge geworden ist. Aber ich würde sagen, das Thema gibt es auch einfach her. Trotzdem haben wir jetzt über sehr viele Sachen geredet, die gut sind, die gut gemacht werden, Best-Practice-Beispiele unter anderem ja auch genannt von dir. Aber was würdest du denn sagen, ist so ein No-Go? Jetzt nicht nur aus der Marketing-Perspektive, sondern vielleicht auch ja, aus deiner Perspektive von einer waschechten Gen-Zlerin. Was geht gar nicht? Also was kommt gar nicht bei der Gen-Z an?
Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Also ich liebe erstmal die Frage. Zum Beispiel, wenn eine Marke nicht für Innovation steht, sondern für zum Beispiel Tradition, sollen die nicht versuchen, plötzlich jung und hip zu sein und also nicht auf Krampf jung zu sein. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht mit der Markenidentität übereinstimmt, dann merkt man das, aka Bullshit-Spotter. Also die Gen Z versteht sehr schnell, ob was angemessen ist, auch für die Brand oder nicht. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, man kann sich an Sachen heranversuchen, die neu sind. Vor allen Dingen als Brand sollte man offen dafür sein. Das heißt, No-Go wäre so ein bisschen in den 2000er stecken zu bleiben, sag ich mal. Das heißt, nicht offen zu sein für die Themen der jungen Generation. Dann haben wir auch darüber gesprochen, hier Mogelpackungen, ne, das Thema.
Die Chipstüte.
Die Chipstüte, genau. Womit übrigens Fanny Frisch richtig gut umgeht. Also man kann auch einfach selbst Ironie mit reinbringen und schon kann man gute Witze, also mit einem guten bisschen Witz gut konterkarieren.
Wie wir in der Gen Z ja so schön sagen, sich selber hops nehmen so ein bisschen.
Ganz genau. Mhm. Das Problem ist ja auch, wir kennen das vielleicht von dem Beispiel Ankerkraut, die wahnsinnige Brand Value aufgebaut haben, dass sie gezeigt haben, wir sind ein Familienunternehmen und wir stehen für Werte. Und dann wurden die von Nestle aufgekauft. So, und schon sind alle Creator zurückgegangen. Es gab einen riesigen Shitstorm. Alle Fans haben gesagt, hey, wenn du weiter Werbung für diese Brand machst, dann sind wir halt keine Fans mehr. Ne? Also da ist ein ganz großer Wunsch auch nach Veränderung im Markt und auch sehr viel Awareness und auch Verantwortungsbewusstsein. Also es wächst gerade ein anderes, neues Verantwortungsbewusstsein für Konsum. Wir merken aber auch gleichzeitig, und das ist eben die Gegenbewegung, und so ist halt einfach Psyche auch aufgebaut. Es ist immer in These und Antithese, so möchte ich es jetzt mal nennen, aufgebaut. Es gibt natürlich auch die Leute, die bei Shein unglaublich viel einkaufen. Aber das gab es bei H&M und damals eben auch. Was eben neu ist, ist der andere Teil dieser Bewegung, die sich ganz bewusst davon distanzieren wollen, Secondhand einkaufen wollen. Es gibt eine wahnsinnige Nachfrage bei Vintage-Klamotten. Also man sieht ganz doll, auch Nachhaltigkeit spielt tatsächlich immer mehr eine Rolle. Bewusstsein. Das ist auch so ein bisschen so eine Lethargie, die sich dann auch in der Gen Z so breit macht, weil man sich auch so ohnmächtig manchmal fühlt. Es gibt ein paar, die da eben rausbrechen, Fridays for Future zum Beispiel. Aber sich mit den Themen überhaupt nicht auseinanderzusetzen, den Humor nicht verstehen zu wollen, von oben herab zu sprechen, das zeigt einfach schon Jahre und Jahre davor, gibt es ganz viele Beweise, dass sich immer über die junge Generation beschwert wurde. Das beiseite zu legen und zu versuchen, eher in den Dialog mit der jungen Generation zu gehen, das ist die bessere Herangehensweise. Also ich würde sagen, auf jeden Fall nicht versuchen, Generationsspaltungen zu betreiben, sondern Generationsannäherung.
Also bessere abschließende Worte hätte man ja eigentlich nicht finden können. Richtig schön, dass du hier direkt auch so einen guten Abschlusssatz herausgeholt hast, weil tatsächlich war es das inhaltlich schon mit unserem Podcast. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Aber trotzdem sind wir noch nicht ganz am Ende, denn bei uns im LPRS-Podcast ist es immer gang und gäbe, dass unser Gast am Ende für alle jungen Zuhörerinnen und Zuhörer noch so einen kleinen Karrieretipp parat hat. Was würdest du uns denn vielleicht mit auf den Weg geben für alle Personen, die gerade noch am Anfang in ihrem Weg in der Kommunikationsbranche stehen?
Also, ich habe das selber gemacht, deswegen kann ich es absolut empfehlen. Ich habe so ein bisschen Agenturhopping betrieben. Und zwar habe ich mir gesagt, ich nehme mir ein Jahr Zeit, weil ich wusste, ich werde in die Medien gehen und so weiter. Das war zwar die Zeit, wo ich selbstständig war, aber ich wusste noch nicht, was ich machen will. Ich habe mir gesagt, du hast jetzt ein Jahr Zeit herauszufinden, was du willst und du probierst bunt durch und du wirst dich nicht selber dafür judgen, welche Entscheidung du auch immer wählst. Hauptsache ist, du hörst auf dein Bauchgefühl. Und wenn der HRler irgendwie nicht so dein Vibe hat, dann gehst du eben nicht zu dieser Firma, sondern du bewirbst dich mal bunt in ganz vielen Sachen. Also bloß zur Info, was meine ich damit? Ich habe in 8 Monaten war ich in 6 verschiedenen Agenturen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das nachmachen müsst, aber ich hatte die Audacity halt nach 14 Tagen zu kündigen. Und das ist halt Mut, aber wenn man merkt und man weiß es eigentlich im Bauch so, ne? Das ist so, wie wenn man sich was vorgekocht hat, man hat es irgendwie in die Tupperware gepackt und man weiß, man wird es nicht mehr essen, aber man stellt es in den Kühlschrank, falls man es doch nochmal isst. Wenn du es nicht isst, wirf es am besten sofort weg. When it's not a hell yes, it's a no. So, ne? Und dabei würde ich auf jeden Fall bleiben. Und wenn ihr ein richtig gutes Bauchgefühl habt, bleibt dabei. Eure Jugend und eure Zeit ist viel zu wertvoll. Man denkt immer, man hat so viel Zeit und so. Aber es ist viel zu wertvoll, das an einem Ort zu verschwenden, wo man sich nicht wohlfühlt.
Oh, danke für diese Worte. Ich glaube, das braucht man auch manchmal, gerade wenn man ganz am Anfang von seinem Weg jetzt gerade noch steht. Es ist, glaube ich, auch einfach gut zu wissen, dass das Bauchgefühl auch oft recht hat. Ja. Und dass wir damit eigentlich einen ganz guten Berater haben.
Komplett. Und man muss irgendwie so zurückfinden zu diesem Berater, weil der will uns die ganze Zeit was sagen und wir versuchen das zu rationalisieren. Aber wir sind emotionale Wesen, die das am Ende rational wahrscheinlich wieder verargumentieren. Aber das Gefühl lügt nie.
Na, Das klingt so schön. Und damit möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Es war ein super interessanter Podcast und ich freue mich sehr, sehr, dass du Teil davon gewesen bist.
Danke für die lieben Fragen.
Sehr gerne. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich natürlich ganz viel Spaß beim LPS-Forum und hoffe sehr, dass dieser Podcast euch schon ein bisschen darauf vorbereitet hat und das Forum gut einleiten konnte. Bis dahin, wir wünschen euch allen eine gute Zeit und danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.
Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des LPRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.lprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und wir vom LPRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.